Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eigentlich wollte sich Shadia von ihrem gewalttätigen Mann trennen. Nach Jahrzehnten, in denen der Mann Shadia und ihre Töchter schlägt, will sie die Scheidung. Doch so weit sollte es nicht mehr kommen. Im Oktober wird Shadia getötet. Von ihrem Mann. Es ist der 22. Femizid in Österreich allein in diesem Jahr. Und es werden noch weitere folgen. Standardredakteurin Birgit Wittstock hat Shadias Geschichte rekonstruiert. Wir sprechen mit ihr und mit Beate Hausbichler, Ressortleiterin von Die Standard, darüber, warum Shadias Schicksal kein tragischer Einzelfall ist. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir sprechen in dieser Folge über Gewalt gegen Frauen. Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes. Birgit Wittstock, du bist der Geschichte von Shadia J. nachgegangen. Fangen wir mal so an. Wer war denn Shadia? Was kannst du uns so über sie und ihr Leben erzählen?
Shadia J. war eine Gynäkologin, eine Bekannte. Sie war 62, als sie verstorben ist. Shadia war Oberärztin am Wilhelminenspital an der heutigen Klinik Otterkring. Und sie war quasi eine Vorreiterin im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung und hat sich da immer sehr eingesetzt, war beratend tätig und war vor allem in der muslimischen Community sehr bekannt.
Mhm. Was kannst du uns über ihre Familie erzählen?
Sie war seit den 90er Jahren mit einem Syrer verheiratet. Ihr Vater war Syrer, ihre Mutter war Österreicherin. Sie ist in Österreich geboren. Ihr Vater war offenbar ein Patriarch, so hat ihre Tochter Lena, also Shadias Tochter Lena erzählt, der mit sehr harter und strenger Hand die Familie dominiert hat. Offenbar gab es einfach auch Gewalt von klein auf, fand er ein probates Erziehungsmittel und hat einfach die Geschicke der Familie fest in der Hand gehabt. Shadia war eben sehr, ich sage mal, gegängelt von ihrem Vater. Also eigentlich wollte sie eine künstlerische Laufbahn einschlagen, wäre auf der Akademie für Bildende Künste angenommen worden, Bereich Bildhauerei. Der Vater hat ihr dann das aber untersagt und er selbst, Mediziner, hat ihr vorgegeben, dass sie eben auch diesen Weg einschlagen soll, was sie dann auch gemacht hat. Offenbar hat sie dann in der Gynäkologie aber doch ihren Freiraum gefunden und war dann auch in Syrien beim Praktikum. Als sie zurückgekommen ist, hat sie dann ihren dann zukünftigen Mann eben in den 90er Jahren in einer Moschee in Wien kennengelernt. Es war Liebe offenbar und sie haben geheiratet, zwei Töchter bekommen und ihr Mann, Ingenieur, hat aber irgendwie im Job nicht Fuß fassen können und so war Shadia dann die Alleinversorgerin der Familie.
Dieses Leben, das du jetzt da beschreibst, Gynäkologin, setzt sich ein für Frauenrechte, ist aber schon, wie du gerade gesagt hast, früh auch geprägt durch Gewalt. Shadia wird schlussendlich von ihrem Mann getötet. Wie viel Gewalt gab es denn da davor schon in der Familie?
Also die Sache ist die, es wurde nie über Gewalt gesprochen nach außen. Also es war sehr hermetisch abgeschlossen, diese Familie. Ihre Tochter Lena, mit der ich mich getroffen habe, hat berichtet, dass sie sich eigentlich, seitdem sie denken kann, an Gewalt erinnert. Tatsächlich aber nur an einen einzigen Polizeieinsatz, also wo die Mutter auch sich an die Polizei gewandt hat. Und da war Lena noch im Kindergartenalter. Also schon sehr lang her. Und ansonsten wurde darüber auch in der Familie nicht gesprochen. Lena hat eine ältere Schwester, nicht mal die beiden Mädchen haben sich untereinander ausgetauscht über das, was passiert ist. Es gab eben laufend Vorfälle und offenbar auch eine Atmosphäre der Bedrohung und des Psychoterrors und des Drucks, aber es wurde absolut nicht darüber gesprochen.
Und damit ich es richtig verstehe, Opfer wurden alle drei Frauen?
Ja.
Okay. Du hast einen Polizeieinsatz kurz angesprochen. Hat sich Shadia über all die Zeit denn jemals sonst jemanden anvertraut oder versucht, irgendwie da rauszukommen?
Das weiß man nicht. Also wie gesagt, ich konnte nur mit der Tochter sprechen und mit KollegInnen, aber niemand wusste etwas davon. Also es waren alle nach ihrem Tod extrem schockiert und überrascht und entsetzt. Und ich glaube, die meisten haben sich gefragt, habe ich was übersehen? Also es wusste einfach niemand Bescheid.
Nun ist es so, dass Shadia sich aber schlussendlich doch dazu entschieden hat, sich von ihrem Mann trennen zu wollen. Sie reicht die Scheidung ein. Wie kommt es da zu diesem Wandel?
Den Anstoß dürfte offenbar ein Vorfall im Jahr 2021 gegeben haben. Und zwar wurde ihr Mann wegen schweren Depressionen damals stationär behandelt. Und im Zuge dessen hat auch Shadia eine Psychotherapie begonnen. Und das dürfte einfach wahnsinnig viel in ihr verändert haben. Die Tochter, die damals nur mehr sehr wenig Kontakt zur Mutter hatte, zum Vater gar keinen Kontakt mehr, schon seit Jahren, hat berichtet, dass die Mutter sich wieder gemeldet hat, dass sie begonnen hat, wieder ihren alten Hobbys nachzugehen. Sie ist kurz darauf in Pension gegangen. Das heißt, sie hat auch mehr Zeit gehabt, hat begonnen, Dinge zu hinterfragen, sich wieder dem Glauben zuzuwenden, kreativ zu werden, sich einfach mehr zu öffnen und über ihr Leben nachzudenken. Und im Zuge dessen, also die Tochter und die Mutter haben damals wieder sehr nah zueinander gefunden und die Tochter war da quasi live dabei bei dieser Veränderung und sie dürfte dann einfach für sich beschlossen haben, das Einzige, was sie sich jetzt wünscht, ist ihre Freiheit und Ruhe. Also das hat die Tochter gesagt, Freiheit und Ruhe waren so die Träume, die sie damals hatte und sie wollte ihrem Mann wirklich alles lassen, die Wohnung, alles. Sie war bereit, alles zurückzulassen. Sie wollte einfach nur frei sein und ihr restliches Leben in Ruhe verbringen.
Mhm. Dann kommen wir zu dem tragischen Vorfall im Oktober. Was ist denn da passiert?
Ja, das war am 5. Oktober, einem Freitag am Vormittag, also es dürfte ziemlich in der Früh passiert sein. Am Abend zuvor, so hat die Tochter berichtet, ist Shadia noch sehr lang im Büro gesessen. Sie hat die Scheidung damals schon eingereicht gehabt. Ihr Mann wusste auch Bescheid, also sie hat im August schon Bescheid gesagt. Nach dem, was ich erfahren habe, dürfte ihn das jetzt zumindest nach außen hin nicht wahnsinnig tangiert haben. Nichtsdestotrotz hat er anscheinend Shadias Konto leergeräumt und das hat sie am Vortag entdeckt. Und mutmaßlich, also so richtig gesichert ist es nicht, aber die Tochter vermutet das, dass sie ihn am nächsten Tag in der Früh darauf angesprochen hat. Anscheinend dürfte das dann eskaliert sein. Jedenfalls haben Passanten und Nachbarn beobachtet, wie ihr Mann sie auf dem Balkon, das war seine Wohnhausanlage, die recht gut einsehbar ist, also die Nachbarn blicken in den Balkon hinein. Er hat sie mit einem Ast, mit einem großen, schweren Ast geprügelt. Sie hat um Hilfe gerufen. Es wurde auch sofort die Polizei verständigt. Die ist auch sehr schnell gekommen, aber leider zu spät. Shadia ist noch am Tatort verstorben. Und ihr Mann hat sich auch sofort der Polizei gestellt.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Beate Hausbichler, Shadias Geschichte ist leider kein Einzelfall. Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass in Österreich Frauen von ihren Partnern getötet werden?
Ja, in diesem Jahr waren es 27 Mal, dass eine Frau getötet wurde und das sind annähernd so viele wie im letzten Jahr. 2023 waren es 28. Dazu muss man aber auch immer die vielen Fälle von schwerer Gewalt auch benennen. Das sind heuer schon 41 Fälle. Warum ist das so wichtig? Das sind Fälle, wo Frauen einfach überlebt haben. Das sind unter Anführungszeichen glückliche Zufälle, wo die Frau eben nicht gestorben ist. Und das ist meines Erachtens auch immer ganz wichtig dazu zu sagen.
Wenn von Femiziden gesprochen wird, also wenn Frauen getötet werden aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, dann kommt ja oft die Meldung, dass auch in etwa gleich viele Männer in Österreich getötet werden. Warum ist es trotzdem wichtig, hier zu unterscheiden?
Also da möchte ich noch einmal ausholen zu dem Begriff Femizid. Mhm. Es ist ja so, es ist leider in Österreich und auch in vielen anderen Ländern noch keine analytische Kategorie. Das heißt, es gibt noch keine einheitliche Definition, was ist ein Femizid überhaupt. Das scheint auch so in der Kriminalstatistik nicht auf. Also das ist mehr oder weniger noch ein politischer Begriff, der als solcher auch ganz, ganz wichtig ist, weil man eben auf die geschlechtsspezifische Gewalt hinweist und auf diese Komponente. Es ist eben so, dass 90% der Täter Männer sind. Deren Opfer sind Frauen, aber auch Männer. Also es ist insofern natürlich ein Männerproblem, die Gewalt gegen Frauen und auch gegen Männer. Und der wesentliche Unterschied zwischen Tötungen an Männer und an Frauen ist, dass Männer eher im öffentlichen Raum getötet werden und Frauen vorwiegend im sozialen Nahraum, wie das heißt. Also heruntergebrochen bedeutet das einfach in ihrem eigenen Zuhause oder durch Menschen, die sie sehr gut kennen, durch Partner, Ex-Partner, durch Verwandte wie Brüder oder Väter. Und das ist eben ein riesengroßer Unterschied und das ist auch genau das, was diese geschlechtsspezifische Komponente auch sehr, sehr gut beschreibt. Also Frauen sind dort in Gefahr, wo sie sich eigentlich in Sicherheit wähnen müssten, in ihren eigenen vier Wänden. Und das ist eben keine Naturgewalt, dass das so ist, sondern das ist ein Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem, das man verändern kann und könnte. Es ist nämlich ja auch so bei den Tötungen von Männern, die gehen zurück. Warum? Weil Österreich tendenziell immer sicherer wird und die Gewalt im öffentlichen Raum weniger wird und somit es weniger männliche Opfer gibt. Das zeigt auch, man kann diese Situation natürlich verändern durch verschiedenste Maßnahmen. Und ja, das wäre natürlich auch im sozialen Nahraum möglich.
Im Fall von Shadia hatten die Täter, also ihr Mann, aber auch ihr Vater, der ja auch gewalttätig war, syrischen Hintergrund. Man könnte da jetzt schnell zum Kurzschluss kommen, dass das kulturell bedingt oder ja, dass es einfach andere Werte sind, die da noch vertreten werden. Kann man das denn wirklich so fassen, dass es nur bestimmte Teile der Gesellschaft sind, in denen diese Gewalt stattfindet?
Das kann man so nicht sagen. Was natürlich, das hast du jetzt eh schon angesprochen, eine Rolle spielt, ist die Einstellung. Also es gibt eine sehr spannende aktuelle Studie, über die wir nächste Woche auch berichten, dass der Grad der Gleichberechtigung in einem Haushalt bestimmt auch darüber, ob es in diesem Haushalt Gewalt gibt oder nicht. Also je gleichberechtigter die Arbeitsteilung in einem Haushalt oder in einer Partnerschaft ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort Gewalt stattfindet. Also die Befragten, das gab es auch ähnliche Studien, die für Polen oder auch Norwegen zeigten, dass Befragte, die in Haushalten aufgewachsen sind, wo die Arbeitsteilung sehr fair zwischen Männern und Frauen verteilt war, dass die weniger Erfahrung mit häuslicher Gewalt hatten. Und Paare, die ungefähr gleich viel Lohnarbeit und gleich viel Sorgearbeit leisten, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Gewalt zwischen diesen Partnern gibt oder dass Gewalt von Männern ausgeht, ist wiederum geringer. Also die Machtverhältnisse in einer Partnerschaft, die geben ganz viel Auskunft darüber, wie hoch das Risiko ist, dass es zu Gewalt kommt. Also es geht ganz massiv darum, was für eine Vorstellung von Geschlechterrollen, von Geschlechterhierarchien ich habe, von konservativen Vorstellungen, habe ich moderne Vorstellungen von dem, was eine Frau, was ein Mann tun oder sein sollte. Die spielt tatsächlich eine Riesenrolle. Ja. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es aber, finde ich, auch ganz wichtig, weil immer wieder so gefragt wird nach dem Hintergrund der Täter. Wir müssen massiv fragen, was ist der Hintergrund der Opfer? Also inwiefern haben die Opfer von Gewalt, von Partnerschaftsgewalt, die Möglichkeit zu gehen? Und da spielt die soziale Komponente eine Riesenrolle. Also habe ich die Möglichkeit, mich finanziell abzusichern in Zukunft? Habe ich eine leistbare Wohnung für mich allein? Bin ich finanziell nicht derart abhängig, dass ich gehen kann? Oder viele Frauen machen sich auch Sorgen um den eigenen Aufenthaltsstatus, also wenn es Frauen sind, die nicht in Österreich geboren sind, oder aber auch über den Aufenthaltsstatus des Mannes. Also es ist ja oft so, dass diese Frauen nicht sagen, ich will, dass der Täter ins Gefängnis kommt. Das sind ja oft Väter von Kindern, das sind oft langjährige Partner oder Ex-Partner. Also die denken das dann auch mit. Und das sind Bedingungen, die macht es für Opfer sehr schwer und schwierig oft zu gehen und sich auch aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Und deshalb müssen wir uns genau anschauen, wer sind die Betroffenen und was bräuchten diese Betroffenen, um in eine selbstbestimmte Zukunft schauen zu können.
Du sprichst schon etwas an, wozu ich auch eine Frage an dich hätte. Und zwar, es gibt ja Anlaufstellen, verschiedenste für Opfer, für Frauen. Trotzdem, auch im Fall von Shadia, wissen wir es jetzt nicht ganz genau, wem sie sich anvertraut hat oder nicht. Aber was man beobachten kann, ist, dass Opfer oft sehr spät oder eben gar nicht Hilfe suchen. Warum ist das so?
Ja, ich finde, das zeigt dieser hervorragende Bericht von der Birgit auch ganz gut an dem Beispiel Shadia J., dass es eben über sehr lange Jahre geht, also dass sehr viel Zeit vergeht, bis Frauen endlich dazu bereit sind. Und das liegt oft daran, dass es genau eben im nächsten Umfeld passiert, durch Menschen, die man irgendwann einmal geliebt hat oder vielleicht auch noch immer liebt, mit denen man gemeinsam Kinder hat, mit denen man viel durchgestanden hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Gewalt ja in den allermeisten Fällen nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen beginnt, sondern das ist etwas, Gewaltschutzexpertinnen erzählen da oft, das ist etwas, was nach und nach kommt, dass es sehr oft so ist, dass wenn Gewalt am Anfang passiert, dass es dann so eine Art Honeymoon-Phase, wird das auch immer wieder bezeichnet, gibt, wo die Täter das dann auch einsehen, Besserung geloben, wo es dann nach einer Gewalttat wieder besonders schön ist und besonders friedlich ist. Und im Laufe der Zeit kommt man da einfach in so eine Spirale rein, aus der es sehr, sehr schwer ist, auszusteigen. Und ja, hinzu kommen eben diese Ressourcenfragen wie Geld, Wohnraum. Das macht es natürlich auch sehr schwierig. Wie ist das mit den Kindern künftig regelbar? Das sind Fragen, die sich eben bei Opfern von Gewalt stellen, wo eben der Täter ein Mensch ist, der sehr lange im eigenen Leben präsent war.
Beate, du berichtest ja laufend über dieses Thema und wir haben auch im Podcast schon öfter mit dir darüber gesprochen. Und da kommen wir dann immer zum Schluss, dass man mehr Präventionsarbeit leisten muss. Tut sich denn da gar nichts?
Ja, die große Frage ist immer, wo beginnt Prävention? Also vorab muss ich schon sagen, es hat sich in den letzten Jahren und es tut sich laufend etwas. Ich denke, es ist auch ein wichtiges Signal an Betroffene, immer wieder zu sagen, dass einiges passiert. Es sind die Beratungseinrichtungen in den letzten Jahren finanziell auch gestärkt worden. Es gibt diese 6 Stunden verpflichtende Beratung für Gefährder, nachdem sie weggewiesen wurden aus einer Wohnung. Es gibt auch jetzt 2 Gewaltschutzambulanzen. Eine dritte wird es bald in Wien geben. Also da hat die letzte Regierung schon ein paar Sachen auf den Weg gebracht. Aber eben die große Frage ist, wo beginnt Prävention? Und das ist wirklich oft der Knackpunkt, weil man bei verschiedensten Gleichstellungsmaßnahmen ja das Ganze gerne als überzogen darstellt, als übertrieben darstellt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und insofern, das sagen auch sehr viele Gewaltschutzexpertinnen, müsste die Prävention im Kindergarten anfangen. Also bei gendersensibler Pädagogik, bei Bubenarbeit, bei einer Pädagogik, die ja gut mit Geschlechterstereotype umgeht, die es noch immer gibt und die bereits Kindern zugetragen wird, aber wie bereits gesagt, das wird halt sehr, sehr oft als ja irgendwie so ein Gender-Dings verlacht, ja, das man nicht brauchen würde, aber eben die Studien und die Zahlen zeigen, dass das die Lösung, die langfristige Lösung wäre. Und in dem Sinn fängt Prävention im Alltag an, in der Schule an, bei Kindern an und ganz zentral auch bei der Männerarbeit. Und es bräuchte meines Erachtens schon einen starken Fokus auf Gefährder, auf die Männer, weil die sind es letztlich, die die Gewalt beenden könnten.
Was würdest du denn sagen, was sind sonst die Hebel, an denen man in Österreich noch schrauben müsste, damit Frauen in Österreich einfach generell sicher leben können?
Ja, also ich denke, ganz wichtig ist, dass auch für Richterinnen und Richter es verpflichtende Schulungen gibt für geschlechtsspezifische Gewalt, für sexualisierte Gewalt, damit eben Frauen, die das schon erleben mussten, hier einfach ein Gefühl des Verstandenwerdens haben. Auch bei der Polizei wäre das ganz wichtig. Und was auch zentral wäre, ist, dass Vereine wie der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser langfristig und auch Beratungseinrichtungen langfristig finanziert werden. Ganz viele dieser Vereine müssen tatsächlich jedes Jahr neue Anträge stellen für ihr Budget. Das ist ja eine unnötige Bindung von Ressourcen, die sie für andere Dinge brauchen könnten. Also hier eine längerfristige Planbarkeit für Vereine sicherzustellen, wäre ganz wichtig. Es ist ja auch ein seltsamer Gedanke, dass im Jahr 2026 plötzlich keine Gewalt mehr da ist und die Vereine das dann nicht mehr brauchen könnten. Insofern ist so eine längerfristige Finanzierung von Beratungseinrichtungen und Gewaltschutzzentren wahnsinnig wichtig.
Wir nehmen diese Folge im Rahmen des Aktionszeitraums 16 Tage gegen Gewalt an Frauen auf. Der läuft noch bis zum 10. Dezember. Wer sich dafür noch mehr interessiert, ich verlinke noch ein paar Infos dazu und auch zu Veranstaltungen, die da am Wochenende noch stattfinden, in den Shownotes. Vielen Dank euch beiden, Beate Hausbichler und Birgit Wittstock, für das spannende Gespräch.
Danke.
Danke.
Wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht. Wenn Ihnen Thema des Tages oder die Standard-Podcasts generell gefallen, dann freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Das geht am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Supporter. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Freitag entscheidet die EU über das sogenannte Mercosur-Abkommen. Dabei geht es um eine Freihandelszone zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Dazu gehören Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Eigentlich gab es da schon im Sommer 2019 eine Einigung, allerdings stellten sich dann doch noch einige EU-Staaten dagegen, darunter auch Österreich. Deshalb wurde jetzt jahrelang nachverhandelt. KritikerInnen sehen etwa die europäische Landwirtschaft durch das Abkommen bedroht, weil zum Beispiel der Import von Rindfleisch aus Südamerika vereinfacht würde. Befürworter meinen hingegen, dass der Deal Exporte ankurbeln und die EU-Staaten Milliarden an Zöllen einsparen würden. Ob das Abkommen nun heute tatsächlich finalisiert wird, das lesen Sie, sobald bekannt, auf der Standard.at. Zweitens, wir machen einen kurzen Überblick über den Nahen Osten. In der Nacht auf Freitag hat Israel zwei Grenzübergänge zwischen dem Libanon und Syrien angegriffen. Beide Übergänge sind wichtige Zugangspunkte zur syrischen Provinz Homs, in der syrische Rebellen derzeit versuchen, Gebiete einzunehmen. Im Gazastreifen sollen durch israelische Luftangriffe Dutzende Zivilisten getötet worden sein. Die israelische Armee rückt hier im Süden im Gebiet Khan Yunis immer weiter vor. Dort sollen sich angeblich hochrangige Hamas-Kämpfer aufhalten, heißt es aus Israel. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der israelischen Regierung und der Armee unterdessen Völkermord an den Palästinensern in Gaza vor. Israel weist das zurück. Und drittens, Notre Dame wird wieder eröffnet. Vor 5 Jahren hatte ein Brand große Teile der bekannten Kathedrale in Paris in Schutt und Asche gelegt. Am Samstag wird Notre Dame nun wieder eröffnet und dazu sind Staatsgäste aus aller Welt nach Paris geladen. Unter anderem auch der designierte US-Präsident Donald Trump. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist eingeladen. Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist die Eröffnungsfeier ein Mittel, um sich während der Regierungskrise im Land staatstragend und international gut vernetzt zu geben. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Und wenn Sie noch nicht genug von Podcasts haben, dann hören Sie am besten in die neue Folge Edition Zukunft rein. Da geht es diesmal darum, warum wir eigentlich immer später Eltern werden und welche Probleme das vielleicht auch mit sich bringt. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf derstandard.at. Wenn Sie weiterhin keine Folge Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast am besten. Wir freuen uns auch immer über nette Kommentare oder gute Bewertungen. Oder wenn wir zum Beispiel in den aktuellen Spotify Wrapped-Übersichten auftauchen. Falls Sie sonst noch Feedback an uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen.at.